Kriege ich noch eine? Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder. Ich bin heute wieder mit dabei bei einer Interviewfolge. Der Gast ist ein langjähriger Bekannter. Ich freue mich, dass Alexander Schmidt von der Firma Divium heute Zeit hat, um hier mit dabei zu sein. Hi Alex, grüß dich.
Hi Jörg, vielen Dank, dass
Genau.
ich dabei sein darf.
Ja, gern, gern, gern. Ich will das noch vielleicht ein bisschen ausholen. Wo ist mir der Alex das erste Mal über den Weg gelaufen? Ich meine bei einem Dental Summer, das muss schon ewig her sein. Dental Summer als schönes Fortbildungsformat am Timmendorfer Strand. Damals noch unter anderem Logo am Nachbarstand. Ich weiß nicht, ob wir uns da schon wahrgenommen haben. Und irgendwann habe ich ihn dann als Experten für Standortanalyse in einem meiner Existenzgründer Vorträge eingeladen. So war es, ne? Weißt du noch
Genau,
wann?
ja. Oh, das ist bestimmt schon 5 Jahre her, 5, 6, 7 Jahre.
Ja, die Zeit rennt und wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich eher 7, wie auch immer. Aus Gründen haben sich die Wege dann erst wieder getrennt und dann doch wieder zusammengeführt, denn Alex hat sich selbstständig gemacht mit seinem eigenen Unternehmen und eigentlich machen wir fast eine ziemlich ähnliche Arbeit, richtig?
Ja, die betriebswirtschaftliche Beratung von unseren Zahnärzten, den jungen wie den alten Abgebern und den älteren Abgebern und das alles, was da so dazugehört.
Ganz genau. Und wie kommt es jetzt, dass zwei ähnlich arbeitende Berater da gemeinsame Sache machen? Das liegt, denke ich, ganz praktisch daran, dass es zwei Bereiche gibt, wo wir uns gegenseitig total gut ergänzen können. Ich habe relativ wenig Ahnung von Bau. Das ist in meiner Beratung immer was, was ich an externe Experten abgebe. Und Alex, entschuldige, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, ich kenne mich ein bisschen besser mit dem Thema Versicherung aus. Und da haben wir dann regelmäßig Ergänzungspotenziale, die uns da weiterhelfen. Aber bevor hier der Vorrede noch zu lang gefasst wird, vielleicht sagst du noch ein paar Punkte zu dir und deiner Person für die Zuhörer.
Ja, na klar, gerne. Also ich bin seit 96 in der Dentalbranche, habe verschiedene Stationen durchlaufen und ja, habe mich im Jahr 2019 selbstständig gemacht, war vorher unter anderem bei NWD und Pluradent tätig, habe dort auch 12 Jahre lang Praxen geplant, deswegen dann auch schon so ein bisschen der Schwerpunkt für die baulichen Dinge und bin, wie gesagt, seit 2019 selbstständig und begleite da viele junge Zahnärzte auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Wir suchen halt auch Standorte für Neugründungen, bearbeiten die dann eben zusammen mit Architekten, dass wir dort eben ja, das Ganze auch hübsch gestalten, zweckmäßig gestalten. Und wie du eben schon sagtest, ich habe keine Ahnung von Versicherungen und hole dann immer gerne Jörg mit dazu, wenn dann die Frage danach aufkommt, welche Absicherung denn erforderlich ist.
Genau, das soll heute gar nicht das Thema sein. Deswegen, wir haben noch gar keine Überschrift über die Folge, zumindest akustisch gehängt. Denn weswegen ich halt das Gespräch gesucht habe, ist eine Neuerung. Ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, ich war gerade dieser Tage auf einer ZSH-Tagung. Es gibt immer so ein Jahresauftaktsformat und dort wurde dann besprochen, was man noch besser machen kann und wie es dann weitergeht. Und da ist so ein leidiges, schmerzhaftes Thema wieder zum Tragen gekommen, nämlich der Bereich der Praxisbörse. ZSH ist ja ein altehrwürdiges Beratungsunternehmen. Wir haben viele, viele Zahnärzte, auch ältere Zahnärzte, die Beraterschaft. Ich bin da einer der Jungspunte sozusagen. Die meisten Berater sind, wie auch ihre Kunden, schon was älter. Also wir haben eigentlich ein gigantisches Praxispotenzial, aber das ist nicht zu sehen. Es gibt keine wirklich funktionierende Praxisbörse und zwar irgendwie noch nie. Und der Alex hat jetzt eins gemacht. Er hat quasi diese ganze, ach, was soll ich das erzählen? Erzählst du doch mal, was habt ihr vor?
Genau.
Ne? Das Thema Praxisbörse hat jetzt bei Divium plötzlich auch ein Gewicht, richtig?
Ja, ganz genau. Also wir haben ja relativ früh nach der Gründung unseres Unternehmens auch eine eigene Praxisbörse ins Leben gerufen, mit entsprechenden Filterfunktionen. Dort haben wir regional dann Praxisabgaben präsentieren können, Neugründungsstandorte präsentieren können. Und das Ganze, oder wir haben uns dann gedacht, Mensch, es ist doch eigentlich schade, Es hat ja jeder Krebs so ein bisschen rum mit seinen Praxisabgaben, jeder Anbieter, die unterschiedlichsten Depots, Finanzdienstleister und so weiter und so weiter. Und ob wir das nicht eben auch mal zentralisieren können. Und daraus ist die Idee der praxisabgaben.de entstanden, auf deren Basis wir jetzt auch eine Landingpage erstellt haben, die dann wiederum auf unsere Praxisbörse verweist. Und wir im ja, zweiten, dritten Quartal das Ganze auch mit sehr viel Leben füllen werden, weil wir dort eben an die unterschiedlichsten Anbieter rantreten wollen und die dort auch ihre Praxisabgaben unter unserem Dach quasi präsentieren können und wir das Ganze dann mit den Existenzgründen, die wir betreuen, ja, und die dann auf uns zukommen werden, matchen können sozusagen. Und dass man da einfach eine Übersicht hat über, wie ich hoffe, perspektivisch der meisten Anbieter, die sich dort eben präsentieren und wir das Ganze eben ja, dort darstellen können, die Existenzgründer entsprechend suchen können und wir das zusammenführen können.
Ja, heute also quasi eine Doppelfolge in beide Richtungen, jetzt plötzlich auch für die Abgeber interessant, weil die ja auch immer das Thema haben, wohin tragen die denn ihre Projekte. Ja, ein bisschen Statistik gab es da in der Veranstaltung gestern und vorgestern auch. Es ist ja nach wie vor, dass die Praxisübernahme nach wie vor der beliebteste Weg ist, sich als Zahnmediziner niederzulassen, wenn man der Statistik zumindest glauben darf. Und weshalb ich jetzt das so spannend fand, dass wir da sprechen können, ist, dass das total der Engpass ist. Also die gute Praxis, die attraktive Praxis, die Spreu vom Weizen zu trennen, wer die hat oder wer den Kontakt dorthin hat, der hat auch die Chance, dass ein junger Zahnarzt dann sich an der Stelle verwirklichen kann, wenn er den eben für das Thema Praxisübernahme brennt. Ja, da gibt es ja durchaus einige, die lange, lange suchen müssen und dann auch immer vor der Frage stehen. Ich meine, ihr habt ja sicherlich ein bisschen Marktanalyse gemacht oder vielleicht auch richtig viel Marktanalyse gemacht, Alex. Wie lief das? Wie ist denn deiner Erfahrung nach der Markt der Praxisabgabebörsen, die es in Deutschland gibt? Du hast so gesagt, jeder krebst so ein bisschen, aber was hast du da für Erfahrungen sammeln können?
Ja, das Hauptproblem der meisten Praxisbörsen ist die Verbindung eben dann zu den Geschäftsmodellen, die halt hauptsächlich betrieben werden. Also ich sag mal so, der Finanzdienstleister hat die Praxisabgabe im Angebot, weil er seine Finanzdienstleistungen verkaufen möchte. Das Depot hat seine Praxisbörse, weil sie ihre Waren an den Mann respektive Frau bringen wollen. Das ist so in meinen Augen das, was eben nicht mehr so richtig funktionieren wird. Unsere Gründer und Gründerinnen, die sind einfach immer selbstständiger unterwegs. Die möchten selber entscheiden, wo sie nachher was kaufen, wo sie nachher ihr Finanzprodukt dann auch platzieren und suchen einfach erstmal die passende Übernahme und wollen dann eben weitersehen. Und das ist, glaube ich, der größte Hemmschuh, dass diese Verquickung oftmals gegeben ist, die gar nicht so gewünscht ist. Und
Seitens der Übernehmer ist es oder der Suchenden ist das nicht so gewünscht?
Genau, seitens der Sucher ist es nicht so gewünscht. Die brauchen trotz alledem dann auch verlässliche Partner und die wir dann auch mit vermitteln können, wo wir Empfehlungen aussprechen können, wo wir wissen, dass eben die gut aufgestellt sind und neutral beraten können und eben nicht diese ganz enge Verbindung über diese Praxisbörsen. Das ist nicht mehr up to date oder nicht mehr ganz so gefragt und das sollten wir dann mal im Nachgang lieber mal rausschneiden. Vielen Dank.
Nee, sollten wir nicht. Ich finde, das ist ja gerade der Mehrwert. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, was meinst du damit im Einzelnen und so ein bisschen mir auch an die eigene Nase gefasst und ich unterstelle jetzt mal, dass du natürlich auch nicht umsonst arbeitest und es ist natürlich toll, wenn es deine Leistungen auch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du jetzt, wenn wir jetzt an eine große Standesbank denken, die dann dieses Thema Praxisbörse mit Finanzierungsverpflichtung respektive hoher Vergütung verknüpft, meinst du das?
Genau, das meine ich, dass man einfach eine neutrale Börse hat, ich sag mal so wie ImmoScout24, wo jeder einfach mal sich sein Objekt rausgucken kann und dann die Anfrage stellt und wir weitere Informationen dann zusammentragen können und wir dann sehen, wohin die Reise geht. Das ist, denke ich mal, das wichtigste Argument. Hinzu kommt eben noch, dass viele gar nicht wissen, ob denn jetzt die Firma XY noch eine Praxisbörse hat oder hier noch eine Praxisbörse ist, dass die gar nicht wissen, wo sie überall suchen müssen, um ihr Traumobjekt zu finden. Und das wollen wir halt ändern. Wir wollen dann wirklich die ja, objektivste Praxisbörse schaffen, wo wir eben von allen Anbietern die Abgaben mit anbieten können und wo man sich oder wo man eine sehr schöne Übersicht dann hat über den Gesamtmarkt. Das ist das Ziel des Ganzen.
Das klingt anspruchsvoll und sicherlich auch erstrebenswert. Die Frage, also was ich mich da frage, ist, ob oder wie ihr das handelt. Ihr müsst ja quasi die Marktteilnehmer auch davon überzeugen. Wenn ihr jetzt den Gesamtmarkt abbilden wollt, dann sind natürlich auch Mitbewerber am Start, die das ähnlich denken wie ihr. Kriegt ihr die? Ist das, also ich
Also ich denke schon, weil wir wollen ja nicht wissen, wer nachher der Abgeber ist im ersten Schritt, sondern wir wollen es auch anonymisiert darstellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir niemandem auf die Füße treten möchten, sondern auch denjenigen dann die Chance bieten, mit den Übernehmern in Kontakt zu kommen und dass wir dann eben halt auch erst weitere Informationen über die Praxis bekommen, wenn wir dann auch einen konkreten Übernehmer dafür haben. Oder einen potenziellen Übernehmer, einen Interessenten für diese Praxen dann haben.
Und was unterscheidet, Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachhake, aber was unterscheidet das Angebot dann von großen Marktbegleitern? Ich meine, es gibt, ich weiß jetzt nicht, genaue Namen, weiß nicht, aber es gibt der große, eine Concura fällt mir jetzt beispielsweise spontan ein als eine Marktbegleiter oder es gab so einen Schweizer Anbieter, ich weiß nicht, ob die Praxenmarkt24 oder so hießen, genau bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall gibt es ja noch weitere Teilnehmer, die schon da sind und die jetzt
Ja.
auch nicht unbedingt ausschließlich Finanzdienstleister oder Banken sind. Was unterscheidet euer Angebot dann von denen?
Naja, wenn man sich mal anschaut, man sucht beispielsweise im Großraum Hamburg eine Zahnarztpraxis zur
Ja.
Abgabe. Wenn ich mir dann diese Börsen angucke, finde ich da vielleicht ein oder zwei Praxisabgaben, die irgendwo überall präsent sind. Wir haben dann den großen Vorteil, dass wir mit den Firmen, die regional unterwegs sind, eben halt auch regional viele Praxisabgaben dort mit einstellen können. Beispielsweise in Hamburg natürlich durch unsere Eigenakquise, aber eben auch durch Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, hier in dem Bereich, wo wir dann auf einen Schlag, sagen wir mal, für Hamburg 15 Praxisabgaben haben und eben nicht die 1, 2, die eben der Mitbewerber mit im Angebot hat. Das
Das stimmt.
Gleiche beispielsweise für Berlin. Wenn wir da zusammenarbeiten, du hast beispielsweise 5 Praxisabgaben, die wir dort präsentieren können. Mit der Berliner Sparkasse arbeiten wir zusammen. Die haben vielleicht auch 5 Praxisabgaben, die wir dort mit reinnehmen. Durch Eigenakquise haben wir dann auch 5. Und so haben wir auf einen Schlag eben auch in Berlin 15 Praxisabgaben, die dort mit in unserer Praxisbörse sind. Hinzu kommen halt noch Depots, die dort ja auch sehr aktiv sind, beispielsweise Dentalbauer, Nordwestdental,
Ja.
Englisch Schein, wer auch immer nachher mit Partner wird von unserem Netzwerk. Und wenn man das mal sich anschaut, wie viel Potenzial da ist, wie viele Praxisabgaben wir dann auf einen Schlag in den einzelnen Ballungszentren oder in den einzelnen Bundesländern dann auch haben, ist das, glaube ich, schon etwas, was andere nicht bieten können.
Das sehe ich ähnlich, genau. Dieser Regionalbezug, das ist schon spürbar im Markt, wenn man die genannten Anbieter klickt und in den Wilden Osten kommt, dann dünnt sich das deutlich aus, weil die eben
Ja.
ihren Sitz dann doch irgendwie in Süddeutschland haben als Beispiel. Das kann ich mir schon vorstellen und dann ist es natürlich auch angenehm, ein einheitliches Format zu haben, würde ich mir vorstellen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt ja ein Raster, wie so ein Exposé, mit
Ja.
welchen Informationen das bestückt ist und dann ist das natürlich durchdacht und auch zielführend für den Übernehmer. Und der kriegt dann nicht verschiedene Infos aus unterschiedlichen Quellen mit einer unterschiedlichen Datenlage, ne?
Ja.
Also das ist schon ein interessanter Ansatz, ja. Und
Ja.
aus Kehren vor der eigenen Tür, ne? O-Ton. Gute Praxen gehen gar nicht in die Börsen. Warum sollen wir die denn da einstellen? Eines Kollegen, ne, der natürlich durchaus auch ein Interesse hat, die gute Praxis an einen jungen Zahnarzt zu vermitteln und da nicht in Diskussion mit anderen zu kommen, kann man sicherlich auf der einen Seite nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist dem Suchenden, der den Kontakt eben nicht zu Kollegen XY hat, dann damit nicht gedient. Ne? Also ja.
Ja, das ist richtig. Aber unser Ziel ist es ja auch, gute Praxen dort mit zu platzieren. Wie du schon sagtest eingangs, es werden ja immer weniger Sucher und immer mehr Abgeber. Und die Sucher können sich dann eben halt dort ihre passende Praxis unter, sagen wir mal, bestenfalls Hunderten von Abgaben dann raussuchen, wo das denn passt. Und wir haben ja auch einige, betreust du ja auch, einige Existenzgründer, die halt wirklich auch in vermeintlich nicht vermittelbaren Gebieten dann auch mal Praxen suchen. Und ich erlebe es immer wieder, dass ich Praxisabgeber habe, die sagen, ja, warum soll ich meine Praxis irgendwie annoncieren, warum soll ich die an irgendeine Börse geben, ich verkaufe sie doch eh nicht. Und das ist halt auch ein Trugschluss. Und dadurch, dass wir eben möglichst viele Abgeber, möglichst viele Übernehmer ansprechen, haben wir dann vielleicht auch immer noch den passenden Topf, der dann auf den Deckel passt. Und es soll natürlich auch ein Ansporn sein für die Zahnärzte und Zahnärztinnen, ihre Praxis dort direkt bei uns mit zu bewerben, damit eben da noch mehr Traffic entsteht und halt auch die sehen, dass das auch funktionieren kann, das Ganze. Und das ist ja das, wo wir beide ja auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich unterwegs waren. Wir haben ja auch die Gründer. Es gibt ja jetzt nicht, wir haben ja unser Geschäftsmodell, basiert ja nicht darauf, dass wir umkrebsen und weniger Existenzgründer haben, sondern wir haben ja die Suchanfragen von den Zahnärzten. Die gibt es ja nach wie vor. Mit dem Qualitätsanspruch, den wir haben und mit den qualitativ gut aufbereiteten Praxisabgaben haben wir da, glaube ich, ein gutes Fund, wo wir den Existenzgründern zeigen können, dass es auch möglich ist, nach wie vor eine gute Praxisübernahme zu finden und die auch immer besser werden. Wir hatten eingangs auch über eine Praxis gesprochen, die 1,5 Millionen Euro Umsatz macht und über 500.000 Euro Gewinn macht. Solche Praxen hat man dann ja auch und die kann man ja dann auch mit entsprechend bewerben.
Das ist richtig. Das ist natürlich jetzt auch eine, ich fand das ganz interessant, diese Fragestellung, wo stehen wir denn? Wird ja von vielen geschimpft, dass alles gerade so schwierig ist und die zahnärztliche Tätigkeit durch Bürokratie und Co. immer weiter erschwert wird und Unsicherheiten, Corona, gut, da sind wir jetzt hoffentlich weitestgehend durch, Krieg und Co., dass das alles so schwierig ist. Aber das ist eine Chance, würde ich sagen. Ne? Denn das wird A dazu führen, dass natürlich ein bisschen Druck auf die Verkaufspreise, denn die vielleicht verunsichert es ja doch den einen oder anderen Übernehmer, was sich dann wahrscheinlich positiv auf die Verkaufspreise auswirken kann, ja, und wer sich dann eben traut und in diesen unwirtlichen Ausgangslagen sich mit dem Thema Gründung befasst, der hat dann natürlich noch ein bisschen mehr Drive und eben auch die traute, sich an diese interessanten Projekte heranzuwagen. Ja. Und dann spielt eine zweite Sache natürlich auch klar für uns, das ist die Zeit oder die Demografie, dass eben all diese jetzt mittlerweile sehr erfolgreichen Praxen jetzt plötzlich auch altersbedingt einfach irgendwann eine Nachfolgerthematik haben und auf den Markt kommen. Ne? Ja. Und also das sehe ich ähnlich, dass wir da in den nächsten Jahren nicht nur viele schlecht geschnittene, für den Käufer nicht wirklich attraktive Praxen finden, sondern doch auch durchaus einige hochattraktive Projekte dann vorstellen können, ja.
Ja, definitiv. Also das wissen wir ja. Ich meine, der Markt bereinigt sich gerade. Wir haben diese 2- bis 3-Zimmer-Praxen irgendwo im ersten, zweiten Stock ohne Fahrstuhl. Die werden perspektivisch nicht verkauft werden können oder schlecht verkauft werden können. Die werden aufgelöst werden. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die Anzahl der Zahnärzte gleich bleiben wird, weil einfach der Bedarf auch da ist und die Anzahl der Praxen einfach schrumpfen wird, dafür die Konstrukte einfach größer werden.
Ja.
Das sieht man ja auch bei den heutigen Neugründungen oder auch bei Übernahmen, dass diese Praxen so ab 4 Behandlungszimmern oder Erweiterbarkeit, die sind nach wie vor gefragt und auch andere Dinge sind sehr, sehr gefragt. In Hamburg habe ich jetzt mittlerweile 3 Projekte, die ich begleite, wo kleinere Praxen übernommen werden und im nahen Umfeld wir Neugründungsmöglichkeiten gefunden haben, wo eben halt auch die Praxen dann umziehen und größer werden. Das ist also auch etwas, was man ja durchaus auch mal als Chance sehen kann, dass man gut gehende Praxen mit 200.000 Euro Gewinn aufwärts dann umzieht in größere Konstrukte, damit eben nicht diese drei Zimmer dann die nächsten 30 Jahre betrieben werden können, sondern dass man da eben dann auch seine Wunschvorstellung schafft mit 6, 7 Behandlungszimmern auf 300 Quadratmetern mit mehreren Fachrichtungen und so weiter. Das ist zum einen für den Existenzgründer natürlich eine tolle Perspektive. Zum anderen ist es halt auch immer wieder ein sehr gutes Argument bei den Banken, dass man eben schon die Einnahmen, die Habenseite schon bedienen kann und mit dem Patientenstamm dann umzieht.
Das ist richtig, dass man nicht gleich, dass nicht ganz von Null anfängt, selbst wenn natürlich auch klar bekannt ist, dass zu wenige Patienten in aller Regel nicht das Problem sind, sondern nur das, wie ich mich dann eben positioniere, um dann auch bemerkt und geschätzt zu werden. Ne? Das ist das große Thema. Ja, interessant. Ihr traut euch also. Das finde ich richtig gut. Ich habe auch nochmal eine Rückschau analysiert. Bei uns im Haus ist es tatsächlich so, dass es nicht, wie ich das verstanden habe, bei euch der Fall ist, dass es tatsächlich jemanden gibt, der den Hut auf hat für die Praxisbörse. Ich gehe mal davon aus, das machst du nicht alles alleine.
Nein, das geht gar nicht. Also wir haben jetzt auch die Manpower, die Frauenpower verstärkt und haben jetzt noch zwei Damen, die uns da tatkräftig unterstützen seit Januar. Wir sind dabei, jetzt das Ganze eben auch weiter mit Leben zu füllen und Ärztehäuser mit einzubinden in die Praxisbörse. Und da habe ich tatkräftige Unterstützung. Alleine ginge das gar nicht, funktioniert nicht.
Ja, das ist dann auch nochmal so ein Argument gegen die Vielzahl der vermeintlichen Angebote im Markt. Denn wenn eine Bank sowas macht, dann stellt die da in aller Regel keine Vollzeitkraft in der Richtung hin, die nur dieses Thema abbildet. Ein Finanzdienstleister schon gar nicht, weil der Einnahmeteil, der aus diesem Metier erwächst, dann deutlich, also nicht das Kerngeschäft, ne? Also ist das immer so ein bisschen stiefmütterlich oder will ich gar nicht, blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Es läuft immer so ein bisschen nebenher und nebenher ist halt Käse. Also das wird dann nie so fruchten, wie wenn man da wirklich Herzblut reinsteckt. Und ich wünsche dir und euch, dass das genauso Früchte trägt und dass man dann eben ein Format hat, wo man dort bundeseinheitlich, übergreifend dann tatsächlich einen Marktplatz hat, der dann Käufer und Verkäufer zusammenbringt.
Ja.
Wie ist das denn? Das können wir ja vielleicht nochmal kurz, falls doch der ein oder andere potenzielle Abgeber zuhört, nochmal besprechen. Wie ist das denn? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Du hattest gesagt, auf der einen Seite wollt ihr die Praxen gar nicht kennen, aber du musst ja zumindest einen Mindestraster an Informationen haben, die du dann in die Börse packst. Ja. Wie läuft das denn ab? Gibt es dort ein Formular, wo der Abgeber sich äußern kann oder stellt ihr den Kontakt, nehmt ihr Kontakt auf? Oder wenn ich jetzt beispielsweise als Berater meine Praxis einstellen, wie habt ihr euch das vorgestellt? Wie funktioniert das?
Genau, also es gibt eine Checkliste, die wir dann verteilen, wo wir eben die Informationen dann abfragen. Bei Abgebern, die eben noch nicht anderweitig unterwegs sind. Wenn wir Kooperationspartner, so wie jetzt euch, anfragen, dann klären wir die Überschneidung mit den Angaben, die ihr schon veröffentlicht habt, mit unseren Anforderungen und fügen das zusammen. Wenn dann die ein oder andere Frage noch sein sollte, gilt es, die dann zu klären. Beispielsweise die Anzahl der Mitarbeiter, wie viele davon in Teilzeit sind. Wenn diese Angabe eben nicht gemacht werden kann, dann setzen wir das auf Anfrage und fragen dann halt konkret das ab, wenn wir die Anfrage eines Existenzgründers haben.
Aber ist es nicht so, ich meine, es ist ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Unterschied zwischen Praxen, die ihr selber im Bestand habt, und wenn jetzt Depots oder Externe mit euch zusammenarbeiten. Was mir immer so auffällt, es gibt ja in Berlin eine von der KZV und der Kammer organisierte Stellenbörse, die auch immer wieder genutzt wird. Und ich stelle fest, dass die Angebote dort, die dort eingestellt sind, löchrig sind. Man hat da die Möglichkeit, also anonym, also man selber ist nicht anonym, aber man antwortet auf eine Chiffre. Und dann hat man Glück, dass sich entweder ein Zahnarzt zurückmeldet, der die Anzeige selber geschaltet hat, oder ein Mitbewerber, der dann ja mehr oder weniger hilfreich ist in dem Zusammenhang. Aber was man dort nicht hat, ist, dass man klickt und ein erweitertes Exposé meinetwegen bekommt mit den Daten, die einen dann tatsächlich interessieren. Und das wird euch ja auch nicht unbedingt möglich sein, wenn ihr sagt, ihr wollt die gar nicht kennenlernen. Wie ist das zu sehen? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt junger Zahnarzt, ich suche eine Praxis und ich habe gehört, dass praxisabgaben.de, habe ich es richtig verstanden?
Genau, ja.
Ja, jetzt der neue heiße ist und klick da, dann sehe ich das Inserat in der Stadt meines Verlangens und was passiert dann?
Naja, dann erscheint eben halt entweder anonymisiert oder mit Fotos. Das kann jeder dann für sich entscheiden. Also in dem Fall natürlich die Infos, die wir bekommen
Ja.
von dem Kooperationspartner, stellen wir dort auch ein. Natürlich alles nach Rücksprache und Freigabe. Dass wir dann die Fotos mit implementieren auf unsere Praxisbörse in das Objekt, in unser Exposé, die rudimentären Dinge abfragen. Das meinte ich ja damit. In den meisten Fällen habe ich ja eben schon mal die Umsatzzahl, die Gewinnzahl, die Anzahl der Mitarbeiter, die Quadratmeterzahl, die Anzahl der Behandlungszimmer beispielsweise und eben vielleicht auch mal eine grundlegende Ausstattungsübersicht der Praxis. Und das wird dann eben in unser Exposé mit übernommen. Wenn wir halt elementare Sachen nicht haben, die wichtig sind für uns, müssen wir die nochmal erfragen.
Das
Und
ist dann Job der Mitarbeiterin, da nochmal nachzuhaken und zu sagen, hier,
genau.
das macht jetzt nichts, da so ein Torso einzustellen, sondern hier muss noch ein bisschen mehr Informationsgehalt sein, damit es nicht einfach nur
Genau.
ein Platzhalter ist. Ja, das finde ich gut.
Ja, also wie gesagt, es gibt halt, weißt du ja auch, wir haben ja grundlegende Parameter, die wir wissen müssen
Ja.
bei der Praxisabgabe. Und klar setzt man dann vielleicht auch mal eine Praxisabgabe rein, wo die Zahlen nicht veröffentlicht werden sollen auf Anfrage. Aber ich sage eigentlich jedem meiner Abgeber, dass wir zumindest diese Zahlen benötigen und dafür die Praxis eben auch anonymisiert einstellen, dass man schreibt, das ist jetzt halt irgendwo im Stadtteil Prenzlauer Berg beispielsweise, dass
Ja.
da eben mal so eine ganz grobe Richtung angegeben wird. Und wenn man jetzt halt einen Existenzkunde hat, der genau im Prenzlauer Berg eine Praxis sucht, dann werden wir ihm halt dann auch in einem persönlichen Gespräch, und das müssen wir dann natürlich dann auch verbinden mit dem Anbieter der Praxis, dass wir dann eben halt auch schon mal weitere Informationen rausgeben. Aber Ziel ist es wirklich, detaillierte Angaben darüber machen zu können,
Ja.
wie die Praxis aufgestellt ist.
Ja, aber da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das ist ja auch so ein Unterscheidungskriterium, was den einen oder anderen abhält, sich in so Börsen zu bewegen, dass ja eine vertragliche Vereinbarung meistens ganz am Anfang steht, bevor man da überhaupt irgendeine Information bekommt.
Ja.
Und wie ist das bei euch geregelt? Ich interessiere mich jetzt für eine Praxis und du sagtest ja, so habe ich es zumindest verstanden. Marktplatz, also theoretisch kann der die Praxis finden, interessiert sich für die und zieht mit der von dann zu einem Berater seines Vertrauens als
Genau.
Beispiel.
Ja.
Was passiert dann? Oder wie was, ich meine, ja, wie gesagt, arbeitet nicht umsonst. Wie
Ja.
können wir da über Kosten reden? Ich denke, es steht ja ohnehin auf der Website.
Ja, natürlich. Also wir haben dann eine Vereinbarung mit einer Provisionsregelung, die dann vorab getroffen wird, bevor wir da eben Ross und Reiter nennen.
Ja.
Im Vorwege ist es aber so, dass wir natürlich schon weitere Informationen dann auch mitteilen können. Also dann sagen wir halt nicht, es ist jetzt Berlin-Prenzlauer Berg und alles steht dort auf anonym oder beziehungsweise auf Anfrage, sondern dann kann man halt eben auch schon mal weitere Details dann kundtun, ohne dass jetzt gleich eine Unterschrift erfolgen muss. Ganz wichtig ist für uns und auch für die Abgeber, dass wir eine Stillschweigevereinbarung dann auch
Ja,
erhalten. Und die
klar.
ist eben auch Bestandteil dieser Vereinbarung, weil wir eben nichts rausgeben, keine Zahlen, keine Namen rausgeben, wenn wir nicht diese Stillschweigevereinbarung haben. Und das ist halt auch ein ganz großer Pluspunkt, den wir haben, was wir auch unseren Abgeberinnen und Abgebern immer wieder sagen und was die auch sehr, sehr schätzen an unserer Arbeit, wir selektieren vor. Also wir haben einfach auch eine klare Richtung, in die es gehen soll. Wir haben ein klares Suchprofil und das selektieren wir dann einfach auch schon mal. Es ist eben nicht so wie bei den Börsen der Zahnärztekammern, dass dann halt 1000 Anfragen gestellt werden und die Abgeber das alles beantworten müssen. Und ich habe wirklich auch immer mehr Praxisabgeber, die einfach uns damit beauftragen, das Vorwege zu klären und mal zu eruieren, ob der ernsthaftes Interesse hat oder ob es dann halt wirklich nur, ja, nennen Sie jetzt mal ein Praxistourist ist, der sich die Praxis anschauen möchte, um sie mal zu sehen und dann weiterzieht. Das ist nicht in unserem Interesse und das ist nicht im Interesse der Abgeber, weil die einfach dort schon konkretere Interessen abfragen. Das klären wir halt auch im Vorwege.
Hat der Übernehmer, wenn er die, ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, aber der Podcast ist ja für Zuhörer gedacht, hat der potenzielle Gründer, wenn der bei euch die Praxis findet, und das ist aber nicht eure Praxis, also nehmen wir mal an, die kommt jetzt von einem großen Depot, die ist bei euch gelistet, zahlt er dann doppelt?
Nein, also da gibt es ja Absprachen, die wir dann treffen und das wird niemals passieren, dass er da irgendwie doppelt was zahlt.
Naja, ich frage lieber nach, keine Missverständnisse aufkommen.
Da sind wir offen und ehrlich. Also da arbeiten wir nicht nur profitorientiert, sondern im Sinne des Kunden. Und da finden sich immer Lösungen. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, sehr cool. Wie weit seid ihr denn? Wann können wir, lohnt sich schon der Besuch auf der Page?
Definitiv. Also die Landingpage ist fertig, verweist auf unsere Praxisbörse. Wie gesagt, da kommen jetzt eigentlich fast täglich neue Praxisabgaben mit rein. Also der Besuch lohnt sich definitiv. Dort ist auch schon beschrieben, wie wir das Ganze umsetzen und welchen Nutzen es gibt dafür. Und es kommt immer mehr Leben rein, immer mehr Traffic rein, Neugründungsstandorte, Ärztehäuser, die perspektivisch geplant werden und natürlich eben auch die Praxisabgaben bundesweit kommen jetzt nach und nach rein und die Kooperationen werden nach und nach geschlossen. Also es füllt sich mit Leben und es geht bergauf.
Du sagst das noch so nebenbei, aber ich finde das auch noch ein schönes Unterscheidungskriterium, dieses Neubauprojekt-Thema.
Ja,
denn wir haben ja, das ist ja offenkundig, durchaus auch viele Abgabepraxen, die gar nicht rein räumlich passen. Ja? Wo man sagt, das ist zwar nett und für den Zahnarzt war das auch in Ordnung, aber wir als junge Zahnärzte haben da eine ganz andere Vorstellung, wie unsere Praxis ausschaut. Und dann bewegt man sich auf ImmoScout oder im schlimmsten Fall eBay Kleinanzeigen und schaut, ob da irgendwo ein Bauherr sein Projekt gepostet hat. Und wenn man das aber schon vorgeprüft, würde ich jetzt mal sagen, weil auch das passiert ja nicht so selten, dass man in ein Gespräch mit einem Bauherrn geht und dann kommt plötzlich da eine Umsatzsteuerthematik auf, wo dann wieder alles zusammenfällt, ne? Weil der eben noch keinen Zahnarzt als Kunden hatte in seinem Objekt oder als Mieter hatte. Ja, das finde ich schon eine gute Sache, wenn man das beides zusammenführt.
Ja.
Wir haben hier das nur nochmal der Vollständigkeit halber. Du weißt ja, ich mache nur Zahnärzte, aber das ist dental, rein dental oder ist das auch übergreifend andere Fachgruppen?
Ja, also wir bedienen natürlich den zahnärztlichen Bereich hauptsächlich und können natürlich aber auch bei den Ärztehäusern eben Flächen anbieten für andere Fachrichtungen. Das ist also auch das Ziel, dass wir eben dort möglichst viele Flächen dann eben auch an Praxen dann vermitteln können, damit dieses ganze Ärztehauskonstrukt eben auch mit Leben gefüllt ist. Wir müssen aber auch dazu sagen, die Ärztehäuser, die geplant werden, die sind eigentlich auch immer sehr, sehr schnell mit
besetzt,
weil die sehr gefragt sind. Das zentralisiert sich alles immer mehr und mehr. Und da haben wir ja nicht nur die Existenzgründer, die da reingehen, sondern auch Umzügler, die halt einfach nochmal expandieren wollen, die wir damit ja auch ansprechen wollen.
Ja, richtig. Okay, lieber Alex.
Ja.
Was habe ich noch vergessen? Was können wir noch zum Projekt erzählen? Gibt es noch Punkte, die du noch ergänzen möchtest?
Nein, eigentlich nicht. Also das ist soweit. Wie gesagt, das ist ein großes Projekt, was wir da vor der Brust haben und es nimmt immer mehr Formen an. Wird, glaube ich, schöne Plattform werden, wo wir einiges mit anbieten können und wo wir alle Markttätigen auch von profitieren können und wo wir vor allem unseren Existenzgründern einfach die Möglichkeit bieten, die passende Praxisabgabe für sie zu finden.
Ja, toll. Also finde ich sehr, sehr gut, dass das endlich mal einer anpackt und das bundeslandübergreifend dargestellt wird. Freue ich mich sehr. Wir bleiben da auf jeden Fall in ganz engem Kontakt und vielleicht haben wir ja das ein oder andere Projekt, was sich über diesen Kanal auch erfinden lässt. Wie gesagt, schöne Abgabepraxen sind rar gesät
Ja.
und ich ja, drücke euch alle Daumen, dass das Früchte trägt. Ich meine, es
Ja.
ist ja auch ein gehöriges Maß an Arbeit, das Ganze so hinzustellen.
Das stimmt allerdings. Klasse, ja. Vielen Dank.
Tja, sehr, sehr gern. Dann haben wir es. Ich
Okay.
danke dir für deine Zeit und die Einblicke. Ich werde in den Shownotes nochmal alle Infos zum Thema verlinken. Dann findet da jeder seinen Weg. Aber ich meine, ihr seid auch auf Instagram und den anderen Kanälen vertreten.
Ja.
Vielleicht auch so ein kleiner Unterschied zu den anderen üblichen Verdächtigen. Wenn das, wie gesagt, professionell angeschoben wird, dann hat man da natürlich auch eine deutlich größere Reichweite. Und wie gesagt, ich drücke euch da ganz, ganz fest die Daumen. Bedanke mich bei den Zuhörern, wünsche dir, Alex, ein super schönes Wochenende und dann freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Folge, die alsbald kommt. Diesmal wird es nicht so lange auf sich warten lassen. Der nächste Termin ist schon gesetzt. Alex, du noch ein paar verabschiedende Worte.
Ja, nein, also schaut gerne rein bei praxisabgaben.de. Ruft an, wenn ihr Fragen habt, oder rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben. Und ich freue mich auch auf das, was kommt in den nächsten Wochen und Monaten und freue mich da auch auf eine gute, weitere gute Zusammenarbeit mit dir.
In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis dann.
Okay,
Ciao.
tschüss.